Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch der zweite Tag des G20-Gipfels in Cannes war von der europäischen Schuldenkrise geprägt. Die größten Industrie- und Schwellenländer beschlossen, den Internationalen Währungsfonds zu stärken, damit er in Notfällen schneller eingreifen kann. Der IWF soll auch die Sparmaßnahmen in Italien überwachen. Außerdem sollen Großbanken mehr Kapitalreserven bilden, damit sie bei Turbulenzen nicht mit Steuergeld gestützt werden müssen.
Gipfelgastgeber Sarkozy joggt auf der Promenade, unbeeindruckt von Regen und Sturm. Eine symbolträchtige Inszenierung, denn trotz der Euro-Krise hatten er und seine Gäste nachts einige wichtige Weichen für die Zukunft der Finanzmärkte gestellt. Eine betrifft diesen Regierungschef. Um das Vertrauen in den italienischen Konsolidierungskurs wiederherzustellen, musste Silvio Berlusconi in der Nacht einwilligen, die Umsetzung seines Sparprogramms auch vom Internationalen Währungsfonds überwachen zu lassen. Ein weiteres Ergebnis des Gipfels: Die Teilnehmer wollen den Internationalen Währungsfonds zu einer finanzstarken Feuerwehr bei Krisen einzelner Staaten machen. Die boomenden Schwellenländer wie China, Korea oder Brasilien sind offenbar bereit, den IWF finanziell besser auszustatten, im Tausch gegen mehr Mitsprache dort. Ziel ist, dass notleidende Staaten dann schneller auf Kredite des IWF zugreifen können.
Jeder weiß, dass alle miteinander aufs Engste verwoben sind. Und dass der Erfolg einer Region der Erfolg aller Regionen ist und der Misserfolg einer Region der Misserfolg aller Regionen.
Systemrelevante Banken weltweit sollen so umstrukturiert werden, dass ihre Geschäfte sicherer werden, von 2016 an auch durch mehr Eigenkapital. Auch sogenannte Schattenbanken, Hedgefonds etwa und ihre riskanten Anlagen sollen strenger kontrolliert werden.
Jeder Akteur, jeder Platz und jedes Instrument müssen einer Regulierung unterworfen werden.
Gleich nach dem Gipfel Seite an Seite Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Die beiden Teilnehmer, die sich das Leben besonders schwer gemacht hatten. An Obamas Widerstand vor allem war Sarkozys Lieblingskind, die Finanztransaktionssteuer, kläglich gescheitert. Dennoch, symbolisches Nebeneinander in widrigen Umständen.
Das ist wohl auch die Botschaft dieses Gipfels. Obwohl die Euro-Krise viel Feinarbeit aufs nächste Jahr verschob, sind sich Industrienationen und Schwellenländer hier einander näher gekommen. Alle sitzen im selben Boot namens Weltwirtschaft und alle haben das hier offenbar ein bisschen besser verstanden.
Das griechische Parlament wird am späten Abend über die Vertrauensfrage von Ministerpräsident Papandreou abstimmen. Der Regierungschef versucht mit diesem Schritt eine Mehrheit für die Sparpläne zu bekommen, an die der EU-Rettungsplan gebunden ist. Dagegen gibt es auch in Papandreous Partei PASOK Widerstände. Die Opposition fordert Papandreous Rücktritt. Einiges deutet darauf hin, dass eine Übergangsregierung gebildet werden könnte.
Die Stunde der Entscheidung naht. Kurz nach 6 Uhr heute Abend eröffnen die Kommunisten den Showdown mit einer Kundgebung auf dem Syntagmaplatz. Die beiden großen Parteien PASOK und Nea Demokratia konnten sich heute nicht annähern, also Vertrauensabstimmung mit vorhergehender Debatte. Aus der Regierungsfraktion PASOK melden sich zunächst Hinterbänkler und erklären sich für Regierungschef Papandreou. Überall, wo ich hinsehe, wird dieser Regierung das Vertrauen ausgesprochen. In Europa, auch beim strengen Internationalen Währungsfonds. Ich stimme für Papandreou. Dennoch gibt es in der Regierungsfraktion Abweichler wie Eva Kaili, die heute nicht erkennen lässt, wie sie abstimmen wird. Oppositionsführer Samaras lehnt bisher jede Zusammenarbeit mit Papandreou ab. Wie alle anderen Mitglieder seiner Fraktion wird er heute nicht reden, nur abstimmen. Er will selbst Ministerpräsident werden. Doch das Amt ist ihm nicht sicher, auch für den Fall, dass Papandreou heute verlieren sollte. Dann nämlich könnte der Staatspräsident die Initiative ergreifen und eine Übergangsregierung auf den Weg bringen. Diese hätte voraussichtlich zwei Aufgaben. Die bisherigen Abmachungen mit den internationalen Geldgebern weiter klarziehen, damit die nächste Tranche von 8 Milliarden Euro ausgezahlt wird und der Schuldenschnitt zu Ende verhandelt wird. Außerdem soll sie Neuwahlen für nächstes Jahr organisieren. Es ist fraglich, ob solch eine Regierung von Europa akzeptiert wird als vertrauenswürdiger Gesprächspartner. Wir können es nur hoffen. Vertrauensabstimmungen beginnen in Griechenland traditionsgemäß um Mitternacht. Eine gute Stunde später dürfte das Ergebnis vorliegen.
Zur Lage in Griechenland jetzt Peter Dahlheimer live aus Athen.
Mit großer Spannung erwarten hier alle den Auftritt von Regierungschef Papandreou spät am Abend, kurz vor der Abstimmung. Es könnte sein letzter Abend als Ministerpräsident sein, denn es gibt Gerüchte, wonach er eine Vereinbarung getroffen habe mit den Spitzen seiner Partei. Demnach würde man ihm heute noch einmal das Vertrauen gewähren mit der Gegenleistung, dass er dann abtritt und somit den Weg frei macht für eine Koalitionsregierung der nationalen Einheit. Das wäre die griechische Version politischer Logik, jemandem das Vertrauen aussprechen, damit er geht. Und damit zurück nach Hamburg.
Die Eurokrise schlägt voll auf die Bilanz der Commerzbank durch. Das zweitgrößte deutsche Geldhaus verbuchte im dritten Quartal ein Minus von 687 Millionen Euro. Den Grund dafür sieht der Vorstand in Abschreibungen auf griechische Staatsanleihen. Ihr Wert habe deutlich nach unten korrigiert werden müssen. Die Commerzbank war bereits im Zuge der Finanzkrise mit Milliarden öffentlicher Gelder unterstützt und teilverstaatlicht worden. Trotz der Eurokrise wächst die deutsche Wirtschaft. Dadurch steigen auch die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung legte heute seine Prognose vor. Demnach werden die öffentlichen Haushalte im laufenden Jahr 571,2 Milliarden Euro einnehmen. Das sind 16,2 Milliarden mehr als im Mai angenommen. Für das kommende Jahr wird nun ein Steueraufkommen von 592 Milliarden Euro erwartet, 7,4 Milliarden mehr. Von einem Überschuss ist Deutschland trotzdem weit entfernt, aber es können weniger neue Schulden gemacht werden.
3 Tage haben die Steuerschätzer gerechnet, nun haben sie gute Nachrichten. Weil die Wirtschaft brummt und die Beschäftigung steigt, fallen die Steuereinnahmen über die nächsten 5 Jahre voraussichtlich 90 Milliarden höher aus als bislang erwartet.
Dies sind beeindruckende Zahlen, aber wenn man sie zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufteilt und auch auf die einzelnen Jahre interpretiert, schmilzt doch diese Zahl wie Schnee in der Sahara.
Der Geldsegen weckt Begehrlichkeiten. Die FDP möchte endlich ihre Steuersenkungswahlversprechen einlösen. Weil die Opposition im Bundesrat eine Senkung des Steuertarifs blockieren will, möchten die Liberalen an den Soli ran. Das kann der Bund ohne Zustimmung der Länder machen.
Wir schlagen vor, jetzt sofort mit der Absenkung des Solidaritätszuschlages zu beginnen und in 3 Stufen ihn bis 2014 ganz auslaufen zu lassen.
Die SPD widerspricht. Man dürfe nicht nach einem guten Jahr dauerhaft mehr Geld ausgeben.
Man braucht ja nur in Europa zu gucken, zu den Ländern, die unsolide gewirtschaftet haben. Die sind jetzt abhängig von Dritten. Das Land versinkt im Chaos wie in Griechenland. Und das will ich in Deutschland nicht. Deswegen ist solides Handeln jetzt gefragt.
Und schließlich mahnt auch der Finanzminister zur Sparsamkeit.
Die Steuerschätzungen bestätigen, es ist gut, dass wir seit Beginn dieser Legislaturperiode sehr konsequent eine Finanzpolitik der Konsolidierung betrieben haben. Wir werden diesen Kurs fortsetzen.
Der Finanzminister will weiter sparen und Europa ein Vorbild sein. Doch immerhin runde 6 Milliarden von den Mehreinnahmen will er dem Steuerzahler zurückgeben. Nur der Weg ist noch umstritten. Am Sonntag soll eine Koalitionsrunde hier im Kanzleramt über mögliche Steuersenkungen entscheiden.
Die Leitung der wichtigsten deutschen Strafverfolgungsbehörde ist nach wochenlanger Hängepartie geklärt. Der Jurist Harald Range soll neuer Generalbundesanwalt werden und damit auch zuständig für die Bekämpfung von Terrorismus. Nach dem Bundeskabinett stimmte jetzt der Bundesrat der Personalie einstimmig zu. Einer Ernennung des 63-Jährigen durch Bundespräsident Wulff steht damit nichts mehr im Wege. Range wird Nachfolger von Monika Harms.
Zum ersten Mal richtig im Rampenlicht stand Harald Range bei der Verabschiedung seiner Vorgängerin Monika Harms. Da war sein Name bereits im Spiel. Heute nun stimmte der Bundesrat zu, nachdem ein anderer Kandidat nach Widerstand der SPD-regierten Länder und viel politischem Streit verzichtet hatte. FDP-Mitglied Range gilt als parteiübergreifend anerkannt.
Ich stehe, denke ich, für hohe berufliche Erfahrung, ja, für Lebenserfahrung und für eine stringente Strafverfolgung auf der einen Seite und für Opferschutz auf der anderen Seite.
Was muss ein Generalbundesanwalt aus Sicht erfahrener Rechtsanwälte können?
Ein Generalbundesanwalt muss auf der einen Seite, was die Terrorismusaufklärung betrifft, ein guter Staatsanwalt, ein guter Ermittler sein. Er muss mit dem Bundeskriminalamt gut zusammenarbeiten können. Er muss rechtsstaatlich bleiben.
Als Generalstaatsanwalt in Celle hat Range rechtspolitisch bislang unterschiedliche Akzente gesetzt. Im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, als Polizisten den Einsatz gegen Hooligans probten, entwickelte er eine Null-Toleranz-Strategie gegen Gewalttäter. Aber Absprachen in Strafprozessen, das heißt ein Geständnis gegen mildere Strafe, wenn der Fall kaum anders aufzuklären ist, die sieht er nicht ganz so kritisch wie seine Vorgängerin Harms. Größte Herausforderung seiner Amtszeit dürfte der Kampf gegen den islamistischen Terrorismus in Deutschland werden. Viel Zeit bleibt dem neuen Hausherrn der Karlsruher Behörde nicht. Range ist 63 Jahre alt. Allerhöchstens bis 68 kann er im Amt bleiben.
Im Bundesrat ging es auch um ausländische Berufs- und Studienabschlüsse. Deren Anerkennung soll nächstes Jahr erleichtert werden. Die Ländervertretung billigte einen entsprechenden Gesetzentwurf. Zuwanderer haben von März an einen Rechtsanspruch darauf, dass ihre Qualifikationen aus dem Heimatland innerhalb von 3 Monaten von Kammern und Behörden überprüft werden. Damit soll die Integration gefördert und dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. In Syrien schlägt die Regierung die Proteste der Opposition offenbar weiter nieder. Soldaten sollen heute erneut scharf geschossen haben, trotz einer Vereinbarung von Präsident Assad mit der Arabischen Liga, keine Gewalt mehr anzuwenden. Nach Angaben von Aktivisten wurden mindestens 13 Demonstranten getötet. Diese Bilder sollen Proteste nach den Freitagsgebeten in verschiedenen Teilen des Landes zeigen. Oppositionelle haben die Videos ins Internet gestellt. Der Ausstoß des Treibhausgases CO2 ist im vergangenen Jahr rasant gestiegen. Nach einer Schätzung des US-Energieministeriums gelangten mehr als 9 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Das waren 6% mehr als 2009. Allein in China und Indien sei der Ausstoß jeweils um 10% gestiegen, weil dort mehr Kohle verbrannt werde. Die Zahlen kommen 3 Wochen vor dem UN-Klimagipfel in Südafrika.
Erneut hat es im Nordwesten Italiens Tote durch schwere Unwetter mit Überschwemmungen gegeben. Allein in der Hafenstadt Genua starben mindestens 6 Menschen, als sie von den Wassermassen mitgerissen wurden. Mehrere Flüsse sind über ihre Ufer getreten, einige Stadtviertel stehen unter Wasser. Schon vergangene Woche waren in Ligurien und in der Toskana 10 Menschen durch Überschwemmungen ums Leben gekommen.
Ein spektakuläres Weltraumforschungsprojekt ist heute erfolgreich abgeschlossen worden. In Moskau endete eine simulierte Mars-Mission. Fast 1,5 Jahre waren 6 Männer aus Europa und Asien in einem Containersystem eingeschlossen. Das Experiment soll Erkenntnisse für einen tatsächlichen Flug zum roten Planeten liefern. Auch die Europäische Weltraumbehörde und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt waren beteiligt.
Ein bisschen klemmt's noch an der Tür, doch dann können sie raus. Die 6 Teilnehmer des Mars-500-Experiments. Insgesamt 520 Tage simulierten 3 Russen, ein Chinese, ein Franzose und ein Italiener den bemannten Flug zum Mars. Blass sehen sie alle aus nach der langen Isolation in diesem Containersystem ohne Tageslicht. Der Kommandant meldet den Abschluss der Mission, die Teilnehmer sind wohlauf. Wir sind stolz darauf, dass wir zeigen konnten, dass der Mensch zum Mars reisen kann. Wir hoffen, dass wir helfen können, die zukünftigen Raumfahrtmissionen zum Mars vorzubereiten. Unter strenger Videobeobachtung führten die Teilnehmer mehr als 100 wissenschaftliche Experimente durch. Alles wurde genau gemessen. Viele Experimente haben mit Fitness, Stressforschung und Gruppendynamik zu tun. Höhepunkt der Reise war der Ausstieg auf eine künstliche Marsoberfläche, inklusive einer langen Zeitverzögerung bei der Übertragung der Funksignale zur Erde und zurück. Mars 500 ist auch aus Sicht der beteiligten deutschen Wissenschaftler ein Erfolg.
Sie haben gezeigt, dass Sie in der Lage sind, 520 Tage unter diesen schlimmen, harten Bedingungen auch zu überstehen. Und das freut uns alle, besonders die Wissenschaftler natürlich.
Eine wirkliche Mission zum Mars wird es aber frühestens in 20 oder 30 Jahren geben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 5. November.
Zwischen hohem Luftdruck über Osteuropa und tiefem Luftdruck über den Balearen strömt milde Luft zu uns. Wolken des Tiefs erreichen vor allem den Süden und Westen Deutschlands. Ab Montag gehen die Temperaturen etwas zurück, mild bleibt es aber. Heute Nacht ziehen Wolken über die Westhälfte, ganz im Westen regnet es hier und da. Sonst ist es oft klar, vor allem an Donau und Elbe breitet sich Nebel aus. Die meisten Nebelfelder lösen sich am Tag auf, neben lockeren Wolken scheint die Sonne, in den Süden und Westen ziehen dichtere Wolken. Der Wind wird schwach, im Norden mäßig, bei Seewind frisch, in den Hochlagen der Alpen föhn mit Sturmböen. Heute Nacht 12 Grad am Niederrhein und 1 Grad im Südosten. Am Tag 11 bis 18 Grad, bei Föhn Temperaturen darüber, bei Dauernebel darunter. Am Sonntag Sonne, Wolken oder Nebel. Am Montag ruhiges, trockenes Wetter mit ausgedehnten Nebelfeldern. Daneben auch Sonnenschein, 8 bis 17 Grad. Daran ändert sich auch am Dienstag nur wenig bei Temperaturen zwischen 9 und 16 Grad.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Eurokrise, der Showdown in Griechenland und Mars-Experiment, Big Brother als Wissenschaft.